Da sitzt er nun, der Johannes, verbannt auf Patmos, in Zeiten der Verfolgung und der Bedrängnis. Und soweit wir wissen, ist Johannes der als der Lieblingsjünger Jesu bezeichnet wurde und der sich möglicherweise 60 oder 70 Jahre nach dem Tod von Jesus mit allen möglichen Fragen beschäftigt hat. Ich weiß nicht, wie viel Aufmerksamkeit von ihm da reingegangen ist, wenn er die letzten Jahre hat Revue passieren lassen. Und das hat abgeglichen mit dem, was er geglaubt und was er gehofft hat. Und wie viel ist von dem, was er gehofft hat, von dem auferstandenen Jesus, wie viel ist von dem Wirklichkeit geworden? Und was ist nicht in Erfüllung gegangen? Welche Hoffnungen und welche Träume haben sich in Luft aufgelöst? Angesichts von Verfolgung, von Unterdrückung, von dem Tod unzähliger Schwestern und Brüder, von dem Tod der vielen Märtyrer, bis hin zu seiner eigenen Verbannung. Was ist sein Bezugsrahmen für die Beurteilung dessen, was er alles erleben durfte und erleben musste? Da sitzen wir nun, wir Christen, in Zeiten von Corona. Da sitzen Christen an anderen Stellen auf dieser Welt in Zeiten von Bürgerkrieg und von Krieg. Da sind Menschen, die darunter leiden, dass sie nichts genug zu essen haben. Das Leid dieser Welt ist an den unterschiedlichsten Stellen in dieser Welt mit Händen zu greifen. Was ist geblieben von all den Hoffnungen und den Zusagen und den Träumen und den Wünschen der Kinder Gottes? Was ist unser Bezugsrahmen? Wonach beurteilen wir die Zeit, in der wir leben? Und dann kommt uns an diesem Totensonntag, an diesem Ewigkeitssonntag, und Michael hat unsere römisch-katholischen Geschwister außen vor gelassen, die nennen das nämlich Christkönigtag, dann kommt uns ein solcher Text in die Quere. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Hat Marx nicht vielleicht doch recht, als er davon sprach, dass Religion Opium fürs Volk ist? Die spannende Frage bleibt: Was ist unser Bezugsrahmen für unser Gottesbild? Was ist unser Bezugsrahmen für unser Menschenbild? Und was ist unser Bezugsrahmen für unser Weltbild? Ich musste unwillkürlich an mein allererstes Semester im Theologiestudium 1980 in Wuppertal denken. Das erste Seminar, was ich besucht habe in der systematischen Theologie, war das Seminar über die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft von Immanuel Kant. Und spätestens seit Kant, wahrscheinlich schon früher, aber spätestens seit Kant steht diese Frage auf der Tagesordnung unserer Zeit, das Scheinbare oder das Tatsächliche gegenüber von Glaube und Vernunft. Was ist unser Bezugsrahmen? Folgen wir der Aufklärung, folgen wir Menschen wie Hegel und Schleiermacher und wie sie alle heißen mögen und setzen den Bezugsrahmen, die Vernunft? Oder bleiben wir bei dem Bezugsrahmen des Glaubens? Gehen wir, in der Philosophie nennt man das so, gehen wir anthropozentrisch vor? Ist die Vernunft das alles Bestimmende? Oder gehen wir theozentrisch vor? Ist der Glaube das alles Bestimmende? Ich hätte gute Lust gehabt, mit euch heute einen philosophischen Exkurs zu machen über die Unterschiede von Kant, Hegel, Schleiermacher und Kierkegaard. Es würde den Rahmen einer Predigt an einem Sonntagmorgen völlig sprengen. Und trotzdem nehme ich euch in einen Gedanken mit hinein, den ich von Kierkegaard habe, nämlich die Frage: Steht der Glaube vor den Schranken der Vernunft oder steht die Vernunft vor den Schranken des Glaubens? Während Hegel und Marx möglicherweise auf der einen Seite standen, dass der Glaube vor den Schranken der Vernunft steht, hat Kierkegaard sich dafür entschieden, zu glauben, dass die Vernunft vor den Schranken des Glaubens steht. Und je nachdem, wie du dich entscheidest, und so viel sei gesagt, Hegel und Marx waren keine dummen Menschen. Es waren hochintelligente Denker. Aber Kierkegaard war auch kein dummer Mensch. Auch er war ein intelligenter Denker und trotzdem kommen sie zu unterschiedlichen Ergebnissen. Trotzdem setzen sie unterschiedliche Bezugsrahmen. Und der Bezugsrahmen, den du setzt, ist entscheidend dafür, wie dieser Text aus der Offenbarung auf dich wirkt. Wenn du den Bezugsrahmen setzest, dass die Vernunft vor den Schranken des Glaubens steht, dann kannst du vielleicht etwas damit anfangen, was Paulus im Römerbrief im 8. Kapitel schreibt. All der offenen Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, angesichts auch von Krankheit und Tod. Paulus sagt, denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Und im 2. Korintherbrief, im 5. Kapitel, schreibt er ganz kurz und knackig, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und last but not least, Hebräer 11. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wenn das dein Bezugsrahmen ist, wenn das unser Bezugsrahmen ist, wenn das der Bezugsrahmen von Menschen ist, die Jesus nachfolgen, dann ist die Offenbarung ein Buch gegen die Geschichtsvergessenheit. Johannes lässt sich durch die Offenbarung an der einen oder anderen Stelle, und ich denke, das wird wunderbar in diesem Vers 6 im 21. Kapitel deutlich, erinnern, was aus Gottes Sicht der Bezugsrahmen ist. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Oder anders übersetzt, ich bin der Anfang und das Ziel. Die menschliche Sichtweise, die menschliche Vernunft tut sich schwer mit diesem göttlichen Gedanken. Sie polemisiert an der einen oder anderen Stelle mehr oder weniger sogar heftig dagegen. Aber das ist Gottes Aussage. Ich bin der Anfang. Und das ist die Erinnerung an die Schöpfungsgeschichte. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und ich bin das Ziel. Am Ende wird genau das sein, was Johannes sehen darf, nämlich dieser neue Himmel und diese neue Erde. Das Alte ist vergangen. Und deshalb ist die Offenbarung nicht nur ein Buch gegen die Vergangenheitsvergessenheit, sondern auch gegen die Zukunftsvergessenheit. Hand aufs Herz. Wonach beurteilst du die Zeit, in der wir leben? Also wenn ich jetzt hier die wenigen Menschen, die heute hier sind, die Mitarbeiter an diesem Gottesdienst so anschaue, einige sitzen sehr brav mit Masken hier, obwohl großer Abstand da ist. Was denken wir hinter unseren Masken? Was beschäftigt uns? Was beschäftigt auch die Politik? Weihnachten ist gerade wieder in aller Munde. Eins der Ankerereignisse zwischen diesem A und diesem O. Aber wenn Weihnachten gerade in aller Munde ist, kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, geht es mehr menschlich verständlich, geht es mehr um die Möglichkeit, dass Menschen und Familien und Freunde sich an Weihnachten möglicherweise wieder treffen können. Dabei ging es an Weihnachten doch um was ganz anderes. Dabei ging es doch an Weihnachten darum, dass Gott Menschen treffen wollte. Deshalb ist er Mensch geworden. Der Himmel ist in Vergessenheit geraten. Der Himmel hat für uns vielleicht noch eine meteorologische Bedeutung angesichts unserer Urlaubsplanung. Wenn wir in Skiurlaub wollen, dann hoffen wir, dass viel Schnee vom Himmel kommt. Wenn wir in Sommerurlaub wollen, an einen der schönen Strände Brasiliens, dann hoffen wir, dass die Sonne scheinen möge, dass es nicht regnet. Wenn der Bauer seine Felder bearbeitet und ausgesät hat, dann hofft er, dass es angemessen regnet, damit er eine gute Ernte bekommt. Alles das ist Gegenstand von Betrachtungen hinsichtlich des Himmels. Ist uns der Himmel als Symbol für das Reich Gottes abhanden gekommen? Ist er in Vergessenheit geraten? Was würde sich ändern, wenn wir diesen Bezugsrahmen neu in den Blick bekommen? Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein und wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Opium fürs Volk? Oder Grundlage und Bezugsrahmen für die Art und Weise, wie wir von Gott her auf Gott, auf die Menschen und auf diese Welt schauen. Ich mache ja keinen Hehl daraus, dass mich die Art und Weise, wie wir mit Corona umgehen, selber ziemlich nervt. Weil ich mich des Eindrucks nicht erwehren kann, dass vieles, was wir tun im Kampf gegen dieses Virus, unter falschen Vorzeichen getan wird. Ich habe keine Antwort darauf, wie das aussähe, wenn wir es unter anderen Vorzeichen anschauen würden, aber ich glaube, dass es gut ist, wenn wir uns neu damit auseinandersetzen, was ist unser Bezugsrahmen. Ist unser Bezugsrahmen auf alles von diesem und siehe, ich mache alles neu, her anzuschauen? Ist unser Bezugsrahmen die Hoffnung darauf, dass Gott Wort hält? Oder ist unser Bezugsrahmen das, was vor unseren Augen ist? Ich erinnere noch einmal daran, auch wenn das schwer fällt, immer wieder durchzuhalten. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also Paulus musste sich ja schon damit auseinandersetzen, dass er so den Eindruck hatte, das Wort vom Kreuz ist für die Weisen dieser Welt eine Torheit. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Ja, das mag sein, dass wir in den Augen von Menschen, die in der Vernunft verhaftet bleiben, bemitleidenswerte Zeitgenossen sind, die sich der Vernunft und der Wissenschaft verschließen. Kierkegaard konnte ein wenig spotten über die menschliche Vernunft. Und ich glaube, auf dem Hintergrund von Hebräer 11 ist dieser Spott durchaus legitim und erlaubt. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und was machen wir jetzt als Christen damit? Machen wir, wenn wir uns treffen, wenn wir uns unterhalten, miteinander Seelenhygiene und jammern über die Zustände, in denen wir gerade leben? Oder ermutigen wir einander? Beten wir miteinander und beten wir füreinander? Denn auch das kommt in diesem Text vor. Wer überwindet, der wird dies erwerben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Unterstützen wir uns gegenseitig im Überwinden, im Durchstehen von solchen Krisen? Oder ziehen wir uns gegenseitig runter? Für mich bleibt diese spannende Frage nach dem Bezugsrahmen. Und manchmal sitze ich dann da und merke, wie gern ich an diesem Bezugsrahmen festhalte und wie schwer es mir fällt. Und dann geht mir der Mann aus Markus 9 immer wieder durch den Kopf. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Aber ich möchte nicht loslassen davon, darauf zu vertrauen und daran zu glauben, dass Gott nicht nur der Anfang, sondern auch das Ziel ist. Und auch wenn wir den neuen Himmel und die neue Erde noch nicht sehen, sie werden kommen. Das ist Gottes Zusage. Und in diese Zusage hinein will ich auch mit einstimmen, auch wenn es mir manchmal schwerfällt, in das, was in Offenbarung 15 steht: Groß und wunderbar sind deine Werke. Herr, allmächtiger Gott, Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. In Jesu Namen. Amen. Ihr kennt das ja schon mit der Stille, die ich euch jetzt zumute.
Ich bete. Lieber Herr, das mit dem Bezugsrahmen ist so eine Sache. Ich bete, dass du uns in der neuen Woche zeigst, wo unser Rahmen nicht deinem Rahmen entspricht. Und dass wir dann gerne bereit sind, uns in deinen Rahmen zu stellen und zu sehen, was du denkst. Ich bete für offene Ohren und Augen. Und ich bete, dass wir dann erkennen, wie schön es ist, wie gut es ist, in deinem Rahmen zu leben, zu denken. Und ich bete, dass wir auch offene Augen und Ohren haben für andere Menschen, wo wir gefordert sind, ihnen etwas von der Größe und Schönheit und Perspektive deines Rahmens zu zeigen. Danke für die vielen Gelegenheiten, die du uns in der kommenden Woche da auch gibst. Lass uns einfach offen und sensibel sein für das, was du uns sagen möchtest, auch für andere. Danke, dass du mitgehst in die neue Woche, in diese Zeiten. Du bist dabei, du bist der Herr. Amen. Wir singen noch ein letztes Lied.